Sind wir startklar. Am Ende der letzten Vorlesung haben wir dieses Lemma besprochen, Lemma 7:28. Ich gehe noch mal kurz durch, worum es da ging. Die Behauptung ist, dass die Determinante eine Abbildung definiert. Und zwar können wir erstmal jede Matrix nehmen, der Größe n falls n über k, und können die Determinante bilden. Das heißt, wir können das auch als Abbildung sehen von m, n falls nk hinein in den Körper k. Aber jetzt geht es um mehr. Ich möchte nämlich gerne eine Gruppenstruktur haben. Da ist eine Frage. Ja. Ja. Besser? Ja, sehr gerne. Wir beschränken uns hier auf die invertierbaren Matrizen. GLNK ist unsere Abkürzung für die invertierbaren N-Falls-N-Matrizen. Die bilden eine Gruppe bezüglich der Matrixmultiplikation und ich behaupte, dass die Determinante eine Abbildung definiert von dieser Gruppe hinein in die multiplikative Gruppe unseres Körpers K. Ich behaupte, dass diese Abbildung ein Gruppenhomomorphismus ist. Was ist also zu zeigen? Gleich ein Beweis. Wir müssen zeigen, dass die Abbildung nicht nur hier startet, sondern auch, dass sie hier landet. Warum landet sie nur in K und 0, müssen wir uns fragen. Und wir müssen klären, dass sie sich mit den Verknüpfungen verträgt. Klassischer Homomorphiebeweis. Dann folgt daraus, dass jede invertierbare Matrix folgende Gleichung erfüllt. Es ist egal, ob wir zuerst die Matrix invertieren, hier ist noch ein Erklärpfeil dazu, und dann die Determinante bilden, oder ob wir zuerst die Determinante ausrechnen und dann im Körper das multiplikative Inverse bilden. Beides führt zum gleichen Ergebnis. Und dann ist hier noch das Sahnehäubchen. Wir nehmen einen n-dimensionalen K-Vektorraum V her, irgendeinen Endomorphismus von V über K. Und dann nehmen wir uns zwei geordnete K-Basen her, die 1 Hut und die 2 Hut, und bilden jeweils die Abbildungsmatrix. Hier steht die eine, da steht die andere. Und dann kommt raus, dass egal ist, von welcher von beiden wir die Determinante ausrechnen, es kommt dasselbe raus. Gut, wie zeigen wir das? Erstmal müssen wir klären, dass die Determinantenabbildung, so wie sie da steht, wirklich von GLNK nach K und 0 geht. Na, warum ist das so? Wer kann mir sagen, warum die Determinante einer invertierbaren Matrix nicht 0 ist? Ja? Richtig. Eine invertierbare Matrix hat vollen Rang. Da ist die Determinante nicht 0. Determinantenausrechnen als eine Abbildung auf und macht deswegen so Anführungsstriche dran. Also bildet die Determinante tatsächlich in K ohne 0 hinein ab. Wenn der Startbereich GLNK ist. Was ist zu zeigen? Was ist immer zu zeigen bei der Homomorphie-Eigenschaft? Was ist der Merksatz dazu? Ja.
Es ist egal, ob ich erst abbilde und dann verknüpfe oder ob ich erst verknüpfe und dann abbilde.
Danke, ich hätte es nicht schöner sagen können. Haben wir schon gemacht. War die letzte Vorlesung. Die Determinante verträgt sich mit der Multiplikation von Matrizen. Matrizen multipliziere und dann die Determinante berechne oder andersrum. Und das galt sogar für Matrizen, die nicht notwendigerweise vollen Rang haben. Gut, damit ist dann der erste Teil erledigt. Wie bekommen wir jetzt die nächste Aussage? Warum ist egal, ob ich zuerst die Determinante bestimme und dann invertiere im Körper K oder ob ich zuerst die Matrix invertiere und dann die Determinante ausrechne? Da müssen Sie sich jetzt ein bisschen weiter zurückerinnern. Ich wäre selber ein Grund. Wenn jemand das noch weiß. Spezifrage zu Gruppenhomomorphismen. Fällt jemandem das ein? Ja? Was war die Frage? Dritte Zeile. Es ist egal, ob ich zuerst invertiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann invertiere. Was haben wir da zu tun? Müssen wir überhaupt was tun? Oder gehört das zu den vielen magischen Regeln, die wir einfach wissen, weil Gruppen großartig sind? Erinnert sich jemand? Ah, mehrere Leute. Ja? War das eine Meldung? Nein, das war ein Hi, Freunde, hier sitze ich. War das eine Meldung? Ja?
Also wenn wir die Rate machen, als letzten dann multiplizieren wir die Spalte mit den multiplikativen Werten.
Ja.
Und die Freunde, die letzten Schritt machen, können wir sozusagen die Diagonale multiplizieren und somit auf Grafen.
Ja, zu kompliziert gedacht. Jetzt versuchen Sie es zu begründen. Sie müssen nicht selber rechnen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Sie wissen das schon. Wir müssen nur das richtige Zitat finden. Aber Ihre Idee wäre gut, wenn wir das nicht schon wüssten, könnten wir so rechnen? Ja. Daraus kann man es ableiten, das stimmt.
A mal A minus
1. Ja. Genau, das heißt, dann benutzt man die eindeutige Bestimmtheit der multiplikativen Inversen. Das kann man machen, aber wieder machen wir uns zu viel Arbeit. Lemma 2.12, Teil 3. Ja, ich gebe zu, das ist lange her. Lemma 2.12, Teil 3. Bei Gruppenhomomorphismen ist egal, ob ich zuerst invertiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann invertiere. Das ist lange her, aber es ist gut, wenn wir uns ab und zu zurückerinnern, was wir schon alles wissen. Und ich an den Anfang. Soweit. Jetzt benutzen wir das alles und Dinge, die wir über Abbildungsmatrizen wissen, für die letzte Aussage. Das ist nicht ganz so lange her wie Kapitel 2. Ich möchte jetzt diesen letzten Teil hier anschauen, hier unten. Wer sagt mir, wie ich von einer Abbildungsmatrix zur anderen komme? Die Basiswechselmatrix von B2-Hut zurück zu B1-Hut. Ich sehe eine halbe Meldung. Trauen Sie sich. Ja, stimmt. Aber das war nicht das, was ich meinte. Ich wollte. Wie kann ich die bekommen, wenn ich N schon kenne? Also klar kann ich die hinschreiben mit den Bezeichnungen, aber wie kriege ich die, wenn ich die eine schon kenne? Der Kollege hatte ja im Ansatz schon eine Idee. Man macht was mit N, aber es wurde nicht das Richtige gemacht. Wollen Sie es nochmal versuchen? Nee? Die Inverse! Genau. Haben Sie das Zitat für uns? Irgendwas in Kapitel 5. Genau, das ist das Übliche. Die multiplikativen Inversen sind eindeutig bestimmt in einer Gruppe, aber in Wirklichkeit haben wir auch ein Resultat in Kapitel 5, was uns genau das sagt. Basiswechselmatrizen in die verschiedenen Richtungen sind invers zueinander. Okay, wir halten fest: S ist M hoch minus 1, die andere Basiswechselmatrix. Ich schreibe mal sie in Kapitel 5, weil ich die Nummer gerade nicht auswendig weiß. Das nochmal. Das und das. Damit haben wir gezeigt, was wir noch zum Schluss zeigen wollten. Die beiden Determinanten sind gleich. Und das führt dann zur nächsten Definition. Wenn doch egal ist, welche Abbildungsmatrix man nimmt, dann kann man ja auch einer Abbildung eine Determinante zuweisen. Man sagt einfach, die Determinante der Abbildung ist definiert als Determinante irgendeiner Abbildungsmatrix und zum Ausrechnen kann man sich dann besonders schöne hernehmen, zum Beispiel. möchte das schon so allgemein haben. Wenn ich irgendein endlich erzeugten K-Vektorraum habe, irgendeine ordentliche K-Basis und einen Endomorphismus, dann kann ich die Determinante von Alpha, von dem Endomorphismus, definieren, indem ich einfach die Basis, die ich gegeben habe, nehme, die Abbildungsmatrix dazu bilde und davon die Determinante aus. Vorsicht! Wir haben hier nichts weiter bei Alpha vorausgesetzt. Eine solche Determinante könnte auch 0 sein. Es gibt ja Abbildungsmatrizen, die nicht vollen Rang haben, sowas haben wir schon gesehen. Als Determinante einer solchen Abbildung kann also auch wirklich auch mal 0 rauskommen. Je nachdem, was für Basen wir nehmen, bekommen wir Abbildungsmatrizen mit einer schönen Blockgestalt, wo wir die Determinante leicht bestimmen können. Und das spart uns dann viel Arbeit. Es lohnt sich, ein bisschen Überlegung da reinzustecken, was für eine Abbildungsmatrix man nimmt. Schauen wir uns ein Beispiel an. Mal gucken, ob ich noch mehr dazu sagen wollte. Das habe ich alles erzählt, das habe ich hingeschrieben. Nee, dann gucken wir uns jetzt das Beispiel an. Das war schon im Street-IP, 729. Wir haben als Körper den Körper der reellen Zahl und wir haben als Vektorraum R hoch 3. Die drei Vektoren, die da stehen, die erkennen Sie wieder, das sind die Vektoren unserer geordneten Standardbasis. Also alles ganz handlich. Und, Moment, ich glaube, ich zoome mal ein bisschen... rein. Wie ist die Größe hinten? Kann man es hinten noch lesen? Daumen? Alles klar. Danke. Ja, jetzt ist B-Hut einfach die Basis, die aus diesen drei Vektoren in der Reihenfolge besteht. Das ist dann die geordnete Standardbasis. Und jetzt gebe ich Ihnen eine Abbildung. Die Abbildung soll Alpha heißen. Und da steht, was passiert. B1 geht auf 1, 0, minus 1. B2 geht auf 1, 1, 2 und B3 geht auf 0, 0, 1. Bevor wir jetzt weiter überlegen, wüsste ich gerne, wer mir schnell sagen kann, wie wir die Abbildungsmatrix bekommen. Stichwort geordnete Standardbasis. Alles ist einfacher mit der geordneten Standardbasis. Wie kriege ich die Abbildungsmatrix? Wieder hinten am Bauch. Richtig, und zwar in die Zeilen. Was Sie beschrieben haben, würde mit jeder Basis funktionieren und ich freue mich, dass Sie es so gemacht haben. In der Prüfung würde ich dann so jubeln, denn mit der Standardbasis geht es einfacher. Was wird einfacher? Wer sagt mir, welchen Arbeitsschritt ich mir sparen kann, wenn ich die Standardbasis habe? Aber trotzdem, danke, merken Sie sich bitte so, das ist großartig. Welchen Schritt kann ich mir sparen bei der Standardbasis? Ja? Warum?
Weil die geordnete Standardbasis ja quasi jeden Eintrag eines Vektors, also das skalare Vielfache von dem
genau.
Erste Vektor, das skalare Vielfache von dem ersten Eintrag.
Genau. Diese Koeffizienten auszurechnen über die Darstellung, das ist ja so, als würden wir eine Koordinatenabbildung machen, sozusagen. Bei der Standardbasis hat man einfach den Vektor selber. Und deswegen sieht die Matrix so aus, wie das da steht. Das sind einfach nur die drei Bilder hingeschrieben. 10-1, 112, 001. Darüber steht die Darstellung. Ich habe gehofft, dass jemand sagt, dass wir das erstmal darstellen müssen. Danke. Aber tatsächlich kann man bei der Standardbasis schneller argumentieren. Jetzt haben wir das. Und jetzt können wir die Determinante von Alpha ausrechnen. Wenn Sie das müssten, wie würden Sie hier die Determinante bestimmen? Es gibt mehrere schöne Möglichkeiten. Wie würden Sie rechnen? Da ist ein Vorschlag. Ja. Entwickeln, sagen wir normalerweise. Aber ja, zwei Gestaltungen ist super. Andere Ansätze? Ja. Sarü geht auch, oder Sarü? Ja. Viele Nullen, da kann man auch gut Sarü machen. Was noch? Ja. Dritte Zeile ist auch gut, da sind auch zwei Nullen. Andere Vorschläge? Nee, nicht ganz. Manchmal ist es auch so, dass man mit einer Umformung schon eine Dreiecksmatrix kriegt. Das lohnt sich manchmal auch. Aber hier finde ich gut, nach einer Zeile oder Spalte zu entwickeln. Ich habe mal die zweite Spalte gemacht. Da müssen wir nicht nachdenken. Bei dem Eintrag da in der Mitte, die Indizes sind 2 und 2. Das heißt, wir haben einen geraden Exponenten, der Vorfaktor ist 1. Dann steht da eine 1 mal Determinante der Streichmatrix. Die ist 1 minus 1, 0, 1 und es kommt Determinante 1 raus. Für die Abbildung Alpha. Wir gewöhnen uns dann irgendwann dran, dass auch Abbildungen eine Determinante haben. Wenn das jetzt eine Prüfungssituation wäre, dann würde ich sie erwartungsvoll angucken und würde sagen, und, was wissen wir jetzt über Alpha? Was wissen wir? Warum? Was ist M? Genau, die heißt jetzt schon A, aber ich habe trotzdem verstanden, was Sie meinten. Die Matrix hat vollen Rang. Woher weiß ich das? Okay, das heißt, Ihre Argumentationslinie ist, die Determinante ist nicht 0, also hat die Matrix vollen Rang. Aber wie komme ich jetzt dazu, dass die Abbildung bijektiv ist? Da fehlt noch was.
Weil wir wissen, dass jetzt die Abbildung invertierbar ist. Und,
warum?
Ja, weil sie ja vollen Rang hat.
Ah, Abbildung und Matrix sind nicht dasselbe. Vorsicht, Matrizen können vollen Rang haben, bei Abbildung ist das nicht definiert.
Ja, aber
das heißt, der Gedankengang ist richtig, aber Sie müssen auch richtig formulieren. Nochmal.
Die Matrix hat vollen Rang aufgrund der Determinante, weil sie ungleich von 0 ist.
Ja.
Dadurch wissen wir, dass die Abbildung invertierbar ist.
Ja, aber dafür gibt es noch ein Prozess dazwischen.
Achso, weil die Abbildung jetzt zur Gruppe der invertierbaren Matrizen gehört? Nee. Wie war es denn?
Wie war es denn?
Ja.
Argumentieren oder zitieren? Das gilt, das ist ein guter Spruch. Das gilt in der Prüfung auch. Argumentieren oder zitieren? Das finde ich gut. Muss ich mir merken. Es ist auf BAM. Sehr gut. Ja. Ach so, Sie machen jetzt Rang der Abbildungsmatrix des Dimension des Bildes. Das finde ich gut. Ja. Danke. Sie haben nochmal bewiesen, was irgendwo in der Vorlesung wirklich zitierbar steht. Ein solcher Endomorphismus ist bijektiv genau dann, wenn die Abbildungsmatrizen dazu invertierbar sind. Alle oder einen, das ist egal. Das heißt, die Argumentationslinie könnte ganz kurz sein. Determinante ungleich 0 heißt, Matrix ist invertierbar, heißt Abbildung ist bijektiv mit den entsprechenden Zitaten. Ganz kurz. Oder Sie begründen es nochmal. Danke. Ich freue mich heute. Gut. Was für Fragen haben Sie? Da ist natürlich jetzt der Spoiler. Jetzt ist da der Spoiler. Was für Fragen haben Sie, bevor wir weitermachen? Gut, dann genießen wir noch kurz die Folie. Ich gucke mal, wie viel ich wischen muss. Okay, doch, ich muss ordentlich wischen, denn jetzt kommt die Kramersche Regel. Ich lasse es noch dran bis nach dem Wischen, falls ihr noch ein Pilz machen wollt. merken, dass dieser Satz nur anwendbar ist, wenn wir lineare Gleichungssysteme haben mit einer invertierbaren Koeffizientenmatrix. Wenn die Koeffizientenmatrix nicht invertierbar ist, kommt Käse raus. Da teilt man durch Null und solche Späße. Bitte nicht. Gesundheit. Und bei der Bastelanleitung brauchen wir gleich das Gepackt, das invertierbar ist. Für jedes I aus 1 ist N gleich N I. Die Matrix, die entsteht, wenn man die i-te Zeile von A durch D ersetzt. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben bei der Multilinearität in den Spalten sowas gemacht, da haben wir Spalten durch irgendwas ersetzt, da hatten wir Notation für. Für Zeilen haben wir das nicht eingeführt, weil wir es nicht brauchten, deswegen schreibe ich das jetzt in Worten hin. Beispiel ist da. Da habe ich noch reingemalt. Dann machen wir das zuerst. Die Matrix A ist die Matrix 1, 2, 3, minus 1, Kantlicht 2, Kreuz 2 über R Und wir sehen, dass die invertierbar ist. Die hat Rang 2. Man kann die Determinante ausrechnen, um das zu prüfen. Man kann auch einfach sehen, dass keiner der Zeilenvektoren ein Vielfaches eines anderen ist oder irgend sowas. Und der Ergebnisvektor d ist 1 minus 5. Jetzt betrachten wir das System x Stern a gleich d über den reellen Zahlen und wenden die Cramersche Regel an. Wir dürfen das, deswegen steht nochmal meine Notiz dran, wir dürfen das, weil die Matrix invertierbar ist. Okay, die Notation nehme ich jetzt so wie im Satz. Dann fange ich also an zu rechnen. Was ist die Matrix M1? I gleich 1 heißt, ich muss in der ersten Zeile den Ergebnisvektor hinschreiben in der Matrix. Dann kommt raus 1 minus 5, 3 minus 1. Für M2 muss ich die zweite Zeile durch D ersetzen. Dann kommt raus 1, 2, 1 minus 5. Davon brauche ich gleich die Determinanten. Und ich brauche die Determinante von A und das Inverse davon in R. Das ist hier alles ausgerechnet. Wer braucht für eine der Determinanten nochmal die Erklärung, wie die ausgerechnet ist, wurde, wird, vielleicht? Ja klar, ich hüpfe hier mal rum. Wenn ihr meint, Determinante von M2 mache ich so über Kreuz, wie man das bei 2 Kreuz 2 Kreuzen halt macht. 1 mal minus 5 ist minus 5. Und jetzt minus 2 mal 1, also minus 2, minus 5, minus 2 ist minus 7 und das steht da irgendwo da. Okay? Noch Fragen bis hierher? Dann kommt jetzt die Formel. Die Formel sagt, V1 ist die Determinante von M1 geteilt durch die Determinante von A. Das heißt, 14 geteilt durch minus 7. In R darf ich das so hinschreiben. In irgendeinem Körper schreiben Sie das bitte nicht so, sondern da schreiben Sie dann 14 mal das Inverse von minus 7 in der multiplikativen Gruppe. Da kommt minus 2 raus und für V2 das gleiche. Minus 7 geteilt durch minus 7 ergibt 1. Das heißt, was ist jetzt unser Lösungsvektor, wenn wir alles richtig gemacht haben? Was ist unser Lösungsvektor, wenn wir alles richtig gemacht haben? Minus 2, 1. Da habe ich unten mal hingeschrieben, was man testen muss. Wir sollen ja aber die Probe machen, nochmal, wenigstens auf dem Schmierzettel. Das heißt, wir prüfen einmal, ob minus 2,1 multipliziert mit der Matrix wirklich unseren Ergebnisvektor gibt. 1 minus 5 und das passt. Das ist die Cramersche Regel. Dann beweisen wir die jetzt, ne? Achso, ich lasse es mal noch da, während ich wische. Ostern. Ja, was haben wir zu tun? Ach, ich mach das mal aus, das irritiert mich. Was haben wir zu tun? Ausmultiplizieren und klären, dass das passt. Wir machen das fast. kommt die nächste Rechnung. Wir formen das um. Wir haben das jetzt für jedes Ziel gemacht. Wir bekommen also jetzt für jeden Spaltenvektor von A eine solche Gleichung. Und jetzt schreibe ich das anders hin. Anstatt dass ich jetzt mich auf die Spalten von A konzentriere, gucke ich hier für jeden Eintrag von Y einzeln. Der kommt jetzt ja insgesamt n mal vor. Für jede Spalte von A habe ich eine solche Gleichung und jedes Mal sehe ich Y1. Jedes Mal gucke ich, was ist der Eintrag, den Y1 da verursacht. Und dann bekomme ich Y1 mal der Zeilenvektor A11 bis A1n von A plus und so weiter plus Yn mal der Zeilenvektor An1 bis Ann von A ergibt den Vektor D. Warum? Ich gucke einfach bei D1, was ist der Eintrag, der bei Y1 steht. Ich gucke bei D2, was ist der Eintrag, der bei Y1 steht und so weiter und vergleiche und dann steht das da. Ich hätte gerne eine Gleichung, die mir den Nullvektor gibt. Und zwar so, dass ich sehe, dass einer der Koeffizienten nicht Null ist. Ich hätte gerne eine Gleichung, die mir eine lineare Abhängigkeit zeigt. Wie mache ich das? Ich bringe die auf die andere Seite und hoffe das Beste. Wenn wir die auf die andere Seite bringen, dann erhalten wir der nächste kleine Schritt. Ich greife mir irgendein J aus der Länge 1 bis n und schiebe sozusagen diesen Summanden, der hier hinten so alleine steht, an die J-Stelle und fasse da den Vektor, der schon da ist, zusammen mit diesem Term, sodass ich da insgesamt etwas stehen habe mit n Vektoren. An der J-Stelle kommt halt das noch mit dazu, dann sind es insgesamt wieder n Vektoren. Und wir werden sehen, dass der Koeffizient, der an der J-Stelle steht, nicht das Nullelement des Körpers ist. Und dementsprechend bekommen wir da eine Beziehung, die also eine nicht-triviale Darstellung des Nullvektors im Körper. Das ist das, was wir da sehen wollen. Halte ich J fest? Ja, ich halte mal J fest. Thank you. ein paar Dinge mündlich, da steht diese Linearkorrelation. Heißt also, diese Vektoren, die wir hier haben, und die will ich nicht nochmal alle abschreiben, bilden eine linear abhängige Menge in K hoch n. Richtig? Denn das ist das, was es heißt, überhaupt zuzulassen, dass man nicht trivial den Nullvektor darstellen kann. Dann muss die Menge linear abhängig sein. Und wenn man hier eine Menge von paarweise, ja, von paarweise verschiedenen, muss nicht unbedingt sein, wenn ich Vektoren nehme, n Stück, da dürfen auch welche gleich sein, mit denen ich nicht trivial den Nullvektor darstellen kann. Und wenn ich die jetzt in eine Matrix schreibe, als Zeilen oder Spalten, ist egal, dann kommt da eine Matrix raus, die nicht vollen Rang. Kann sein, dass die Vektoren paarweise verschieden sind. Wir haben ja gerade schon gesehen an der Abhängigkeit. Kann aber auch sein, dass da Vektoren dabei sind, die gleich sind. Das macht nichts. Die Matrix, die rauskommt, hat auf jeden Fall nicht vollen Rang. So, wie schreibe ich die Matrix jetzt einigermaßen sichtbar hin? Ich nenne die mal DJ. Und ich mache sie riesig, in der Hoffnung, dass Sie das dann lesen können. Die meisten Zeilen sind ganz einfach. Das sind nämlich einfach nur die Zeilen von A. Aber irgendwo hier ist die J-te Zeile. Und in der J-te Zeile habe ich jetzt nicht den J-te Zeilenvektor von A stehen, sondern ich habe stattdessen diesen manipulierten Vektor da stehen, den ich da oben habe an der J-ten Stelle. Wie sieht der manipulierte Vektor aus, wenn ich den zusammenfasse? Dann habe ich hier vorne stehen yj mal dieses Ding minus d an der entsprechenden Stelle. Also d1 an der zweiten Stelle d2 und so weiter. Das schreibe ich jetzt hin. Y1 mal aj1. Habe ich gerade gesagt, dass man das da oben bekommt. Und ich denke, das muss yj sein. Yj mal aj1 und dann fehlt noch der Eintrag minus d1 und das gehört zur ersten Spalte und so weiter kann man von oben ablesen, wie das aussehen muss. Yj mal ajn minus dn. Die Determinante davon ist jetzt 0, denn die Matrix hat nicht vollen Rang. Multilinearität in den Spalten gehabt, aber in der Vorlesung, die Paula vertreten hat, da wurde gezeigt, dass man auch Multilinearität in den Zeilen hat. Und die benutzen wir jetzt. Wir benutzen diese Zeilen hier und wir ziehen sozusagen das yj raus. Das sieht man hier überall. Also zuerst trennen wir d1 bis dn diesen Teil raus. Dann hat man da eine Summe, das, was aus diesen Teilen besteht, plus den Vektor, der aus d1 bis dn besteht. Und dann kann man aus dem ersten Teil das yj noch als gemeinsamen Vorfaktor rausziehen. Dann nutzen also einmal die Verträglichkeit mit der Addition und einmal mit der Skalarmultiplikation. Okay, was kommt dann raus? Multilinearität in den Zeilen. Und da möchte ich ein Zitat angeben, das war Lemma 718. dieser Teil zustande. Und dann habe ich hier den Vorfaktor Minus bei den Ds. Und was für eine Matrix kriege ich, wenn ich hier die Ds stehen habe? Na, das ist doch genau das MJ. MJ war definiert als Matrix, die ich kriege, wenn ich in der J-Zeile D einsetze. Und das ist genau das, was hier passiert, nur der Vorfaktor Minus 1 ist noch dabei. Das war der Beweis der Cramerschen Regel. Was für Fragen haben Sie? Da wir das Beispiel schon gemacht haben, ist Kapitel 7 jetzt zu Ende. Das ist die Gelegenheit, jetzt noch was zu fragen zum Thema. Kann man irgendwas nicht lesen? Soll ich irgendwas nochmal vorlesen, nochmal erklären? Ja. Ja. Ich fange mal vorher nochmal an zu erklären. Die Determinante von dj ist 0. Multilinearität in den Zeilen, angewandt auf diese j-Zeile, liefert, dass man die Determinante von dj, von der wir wissen, dass sie 0 ist, schreiben kann als yj mal Determinante von a plus minus 1 des Körpers, das ist dieses Minuszeichen hier, mal Determinante von mj. Hier habe ich benutzt, dass MJ definiert war als A, wobei man die J-Zeile durch D ersetzt hat. Und so sehen wir dann, indem wir das umformen, YJ mal Determinante von A, Determinante von MJ, nochmal umschreiben, dann sieht man YJ gleich auch. Einverstanden? Sehr gerne. Was noch? Kapitel 7 ist zu Ende, Kapitel 7 ist zu Ende. Letzte Frage. Ja. Die Matrix hat keinen vollen Rang, weil wir die Zeilenvektoren von da drüber genommen haben und das war eine Linearkombination, die nicht trivial war und den Nullvektor ergeben hat. Wenn die Matrix vollen Rang hätte, dann müssten ja die Zeilenvektoren eine Basis für K auf N bilden. Das können die aber nicht, wenn man mit denen den Nullvektor nicht trivial darstellt. Das ist, glaube ich, die kürzeste Art, die ich erklären kann. Was sagst du? Ja, diese Art der Umformung geht für Spalten und für Zeilen. Für Spalten wegen der Definition der Volumenfunktion und für Zeilen wegen, was war es, Lemma 7, 18. Ja, dürfen Sie das jetzt immer machen. Zeilen spalten, wie Sie wollen. Was noch? Okay, dann wischen und wir beginnen mit Kapitel 8.
Thank you.
woran wir denken, dass wir es kennen. Was ist ein Polynom? Was ist ein Polynom? Wir haben alle in der Schule mit Polynomen gearbeitet, richtig? Hat uns da jemand erklärt, was das ist? Weil wir nämlich in Wirklichkeit am Anfang unseres Lebens mit Polynomen rechnen, ohne eigentlich zu wissen, was es ist. Das sind halt irgendwelche Dinge mit Potenzen von x und x ist irgendwie eine Unbekannte und die Zahlen kommen irgendwo her. Oder, was hätten Sie jetzt gesagt? Nochmal? Vielfache einer Variablen, genau, so fängt man an. Man hat eine Variable, die heißt zum Beispiel x, dann hat man Vielfache davon, x², x zu 3 und so weiter und dann kombiniert man die irgendwie. Genau. Und man darf doch auch noch Koeffizienten davor schreiben, richtig? Sowas wie 2 mal x hoch 3. Genau, das ist ein Polynom. Wir denken alle, dass wir wissen, was ein Polynom ist. Mein Problem ist jetzt folgendes. Was ist dieses x? Wo lebt das? Was darf man dafür einsetzen? Wovon hängt das ab? Immer dann, wenn ich da was einsetze, muss ich ja alle Rechenoperationen, die da vorkommen, damit machen können, richtig? Das heißt, ich muss Potenzen bilden können. Vielleicht steht noch was davor. Wenn ich sowas da stehen habe wie 2 mal x hoch 3, dann muss was auch immer x ist, irgendwie die Eigenschaft haben, dass ich das von links mit 2 multiplizieren kann und es muss was Sinnvolles rauskommen. Es steckt also ein kleines bisschen mehr dahinter und in der Schule merkt man das nicht, weil man da mit Zahlen rechnet oder manchmal mit Variablen, von denen man weiß, dass da Zahlen eingesetzt werden. Das heißt, alle Rechnungen, die man machen möchte, funktionieren automatisch. Und in der Schule ist das gut so, denn wenn man da Polynome so einführen würde, wie ich das jetzt mache, dann wären die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich nicht so glücklich, jedenfalls die meisten nicht, vermute ich. Aber, jetzt kommt das Aber, es könnte sein, dass sie in der Schule jemand fragt, was ist eigentlich dieses X? Und ich fände es gut, wenn sie eine Antwort parat hätten. Damit meine ich nicht, also Frau Waldeck hat in der Linie an Algebra gesagt. Können Sie machen, dann kriege ich die Beschwerde-E-Mails. Ist okay, damit komme ich klar. Nein, tatsächlich möchte ich Sie dazu einladen, dass Sie das, was wir hier besprechen, benutzen, um selbst eine gute Antwort zu haben und sich dann zu überlegen, je nach Klassenstufe, je nach Kontext, je nach Leistungsniveau, was für eine Antwort Sie dann geben können. Ich möchte einfach, dass Sie eine bessere Antwort haben als, ja, das heißt halt X. Kann man was für einsetzen. Okay, so ist das zu verstehen. Ich möchte hier einmal eine ordentliche Grundlage anbieten. Was Sie damit machen, ist Ihre Sache. Und ich hoffe, dass Sie später in der Lage sind, wenn jemand im Leistungskurs eine richtig fortgeschrittene Frage dazu stellt, irgendwas zu sagen, was über den Schulstoff hinausgeht. Das wäre toll. Das ist das, was das hier soll. Okay. Können wir vorher anfangen? Anfang, es ist eine Menge. Was sind Plus und Mal?
Verknüpfung.
Danke, Verknüpfung. Das ist das Erste, was wichtig ist. Plus und Mal sind Verknüpfungen auf dieser Menge R. Das heißt, man fliegt nicht raus.
Genau.
Okay, danke. Dann geht's weiter.
Dann haben wir beide Distributivgesetze, die gelten.
Ja.
Wir haben die Assoziativität bezüglich der Multiplikation.
Ja, und?
Und wir haben eine Abelsche Gruppe.
Bezüglich?
Der Addition.
Ja, danke. Das war nochmal ein Schnelldurchlauf, was wir beim Ring haben. Wir haben bezüglich Plus eine Abelsche Gruppe. Dann haben wir zusätzlich noch dieses Mal und da haben wir ein bisschen weniger im Allgemeinen. Assoziativgesetz, Distributivgesetze. Manchmal haben wir ein 1-Element, wenn ja, dann nennen wir das 1R. Manchmal haben wir keins, macht nichts. Beispiele für Ringe. Beispiele für Ringe. Okay, ich mache es schwieriger. Beispiele für einen Ring. Beispiel für einen Ring, der kein Körper ist. Das macht mehr Spaß. Haha. Und schon ist die Hand wieder unten. Tut mir leid, welchen Ring wollten Sie sagen?
Ganze Zahlen
plus. Das ist es doch! Ganze Zahlen plus und mal ist doch kein Körper.
Ich hab's
gar nicht. Okay. Ja, danke. Die ganzen Zahlen plus und mal, super Beispiel für einen Ring, handelsüblich, kennt man aus der Schule, wunderbar. Das heißt auch, dass Sie immer dann, wenn Ihnen R so abstrakt ist, im Folgenden an die ganzen Zahlen denken können. Potenzen von x, brauchen wir auch nur endlich viele von x. Okay, schreiben wir das einmal als Menge hin. Dann sehen Sie auch meine Notation für diese Folgen. Ich fange mit 0 an. A0, A1, A2 und so weiter. Irgendwann hört es auf. Für jedes n aus N0 ist An ein Ringelement aus R und es sind nur endlich viele Einträge von 0 verschieden. Und jetzt möchte ich die miteinander verknüpfen. Sein AN, N auf N, 0 und BN, N auf N, 0 aus der Menge N. Folgen, wenn ich die hinschreibe, wenn ich aufhöre und dann nur noch Pünktchen stehen, dann heißt es, da kommt nur noch Null. Die erste Folge ist 0, 1, 1, 0 und dann immer weiter 0. Die zweite Folge ist 1, 1, 0 und dann immer weiter 0. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Oh, wie viel Farbe brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5 am besten. Okay, das wird witzig. Wünschen wir uns alle viel Glück. Erster Eintrag. basteln. Die Rechenvorschrift sagt, ich brauche die Indizes, die sich zu 0 ergänzen, und dann summiere ich die Produkte auf. Ich habe aber nur eine Möglichkeit, wie sich was zu 0 ergänzt. Nullter Eintrag und Nullter Eintrag. Mehr geht nicht, denn wir haben keine negativen Indizes. Nullter Eintrag hier ist 0, Nullter Eintrag hier ist 1. 0 mal 1 ist 0. Nächster Eintrag, 1. Ich brauche Indizes, die sich zu 1 ergänzen. Da kann ich entweder machen 0 und 1 oder hier die erste Stelle und hier die 0. Stelle. Das sind die Möglichkeiten, wie sich die Indizes zu 1 ergänzen. 0 plus 1 oder 1 plus 0. Dann muss ich die Produkte bilden, das aufsummieren. Das wird die nächste Farbe. Nullter Eintrag hier, 0 mal 1 ist 0. Plus erster Eintrag hier ist 1 mal erster Eintrag hier ist, mal nullter Eintrag hier ist 1. Also 1 mal 1 ist 1. Und das ist hier der Eintrag an der ersten Stelle, Eintrag an der zweiten Stelle. Ich muss 2 kombinieren. Da kann ich machen 0 plus 2, 1 plus 1 oder 2 plus 0. Das wird die nächste Farbe. 0 hier und 2 hier ist 0 mal 0. Das ist 0. 1 hier und 1 da ergibt 1 mal 1, ergibt 1. 2 hier und 0 hier ergibt 1 und 1. Also 1 mal 1 und das ist 1. Weiter geht's. Dritter Eintrag. Wie kann ich 3 kombinieren? 0 und 3, 2, 1 und 2, 2 und 1 und 3 und 0. Fragen? Die zweite 1 kommt daher, dass ich hier die zweite Stelle habe und hier die nullte. 1 mal 1 ist 1. Oder? Manchmal bin ich auch blöd. Ihre Fragen sind blöd. Ja? Ja. Ich dachte, das war langsam. Entschuldigung, ich mach's nochmal. Ich mach's noch langsamer. Nein, Sie haben recht. Ich mach's noch langsamer. 2. Kann ich kombinieren als 0 plus 2 oder als 1 plus 1 oder als 2 plus 0. Richtig? 0 plus 2 heißt 0. Eintrag hier und 2. Eintrag hier drüben. 0 mal 0 ist 0. 0. 1 plus 1. Erster Eintrag hier, 1 mal 1 ist 1. 2 plus 0. Zweiter Eintrag hier, nullter Eintrag hier, 1 mal 1 ist 1. Ah! Ich liebe dieses Geräusch. Danke. Dankeschön. Okay, dann kommt jetzt Blau für den nächsten Eintrag. 3. Ich glaube, die ganze Litanei habe ich schon erzählt. Wir fangen an mit 0 und 3. 0 und 3 ist schon gar nicht mehr da. Das ist hier eine 0. Also 0. 1 und 2. 1 und 2. Einmal 0 ist 0. 2 und 1. 2 und 1. Da passiert was. Einmal 1 ist 1. 3 und 0. 3 und 0. 0 mal 1 ist 0. Fertig. Letzte Farbe, letzter Eintrag. 4. 0 und 4. 1 und 3. 2 und 2. 3 und 1. 4 und 0. Oder? 5 Möglichkeiten. Viel Spaß. 0 und 4. 0. 4 ist schon nicht mehr da, ist eine 0. Plus 1 und 3. 1. An der 3 steht hier schon wieder eine 0. Also 0. 2 und 2. Hier steht eine 1, da steht eine 0. Ergibt 0. 3 und 1. 3 und 1. 0 mal 1 ist 0. Und die letzte Stelle, 0, 1, 2, 3, 4, da steht eine 0. Und hier an der 0. Stelle steht eine 1, aber egal, 0 mal 1 ist 0. Wir machen das Ganze zu und schreiben das Ergebnis hin. Wir haben jetzt ja gesehen, dass da nur noch lauter Nullen kamen. Das heißt, danach passiert nichts mehr. Das Ergebnis ist 0, 1, 2, 1, 0 und so weiter. die Koeffizienten so stehen, dann ist das die Formel, nach der Sie ausrechnen, was der Vorfaktor bei der gegebenen Potenz von x ist. Genau das machen Sie. Es fühlt sich vielleicht anders an, aber genau das machen Sie. Strukturen. Wenn die Welt irgendwie in Ordnung ist, dann ist dieses FR eine algebraische Struktur. Wenn die Welt irgendwie in Ordnung ist, dann sind Kringelkurs und Kringel, so wie ich das da hingeschrieben habe, Verknüpfungen und die haben schöne Eigenschaften, richtig? Und wir hoffen doch alle, dass die Welt irgendwie in Ordnung ist. Ja, genau. Wiederholt. Abgeschlossenheit unter diesen sogenannten Verknüpfungen, abelsche Gruppe mit Kringelplus, Assoziativgesetz für Kringel, oh, das Assoziativgesetz macht richtig Spaß. Distributivgesetze, wir schreiben einen, was wir zu zeigen haben. Funktioniert. Bei beiden Folgen ist irgendwann mal Feierabend, da kommt irgendwann nur noch 0. Und bei dieser Multiplizierei und Addiererei heißt es, dass dann irgendwann diese ganzen Produkte 0 werden. Und das heißt, auch da ist ab irgendeiner Stelle Schluss und es kommen nur noch 0. jetzt angefangen, uns da reinzudenken. Wir haben uns nochmal klar gemacht, was wir zeigen müssen. Nächste Woche zeigen wir den Rest. Dann haben wir uns alle schön erholt über Ostern und dann machen wir das. Bis dann.